Schlecki Silberstein. Das Internet muss weg. Eine Abrechnung. Das Internet ist toll. Der einzige Ort, an dem man sich mit Freunden treffen kann, ohne eine Hose anzuziehen. Ein Ort voller niedlicher Katzen und unendlichem Wissen. Das alles stimmt, aber auf dem Weg ins Heute scheint etwas von der ursprünglichen Unschuld des World Wide Web verloren gegangen zu sein. Dafür gibt es einen einfachen und gleichzeitig gewichtigen Grund. Die sozialen Netzwerke. Falls es dir so vorkommt, als würden deine Social-Media-Timelines immer mehr von nervigen Clickbait-Headlines, plumpen Fake-News, hysterischen Troll-Attacken und sinnfreien Spieleeinladungen geflutet, bist du nicht allein. Das Internet, oder genau genommen die sozialen Medien, die inzwischen für viele zum Synonym fürs Internet geworden sind, ist kaputt und eigentlich muss es weg. Warum das so ist und wie es wohl in Zukunft weitergehen wird, versucht der Internet-Insider Schlecki Silberstein in Das Internet muss weg herauszufinden. Blink Nummer 1. Das ganz große Geld machen Google und Facebook mit unseren Daten. Das Internet, unendliche digitale Weiten. Doch trotz dieser Vielfalt landen viele immer wieder bei den Diensten einiger weniger Großkonzerne, die das Territorium unter sich aufgeteilt haben. Google, Facebook, Twitter, Amazon und Co. Wenn die Frage aufkommt, wie die schwindelerregenden Umsatzzahlen der Internetriesen zustande kommen, wird gerne von Werbeeinnahmen gesprochen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das Hauptgeschäft besteht im Handel mit unseren Daten, die entweder als Rohdaten oder als Grundlage für personalisierte Werbung an Firmen auf der ganzen Welt verkauft werden. Und wenn du jetzt denkst, dass du ja nur wenig Informationen von dir preisgibst, ist das vermutlich ein Trugschluss. Solange du irgendeine Seite oder App nutzt, generierst auch du lukrative Daten. Denn diese entstehen durch Interaktionen. Jeder Like, jeder Kommentar, jeder Klick verrät etwas über deine Interessen, Vorlieben, Einstellungen und Gewohnheiten. Für den Milliardengewinn zählt jeder Klick. Doch das Datensammeln läuft nicht bloß diskret im Hintergrund ab, sondern hat zudem ganz reale, gefährliche Auswirkungen. So sind Nachrichten heute darauf gestrickt, starke Emotionen zu wecken, weil sie dann öfter geteilt, geliked und kommentiert werden. Vor allem Wut ist in dieser Hinsicht nützlich. Wer wütend ist, schreibt schneller einen Kommentar und versucht damit, andere auf die empörende Information aufmerksam zu machen. Die Rechnung ist ganz einfach. Im Internet schafft Hass Profit. Für einige Nutzer kann dieser Mechanismus schnell zu einem Teufelskreis werden. Wenn der Facebook-Algorithmus zum Beispiel registriert, dass jemand besonders häufig auf Beiträge reagiert, die die Wörter Invasion, Heil und Auslöschung enthalten, werden diesem User eben mehr Beiträge mit diesen Wörtern präsentiert. Der Algorithmus ist nur dazu da, Bedürfnisse anzusprechen, und wer hasst, bekommt eben noch mehr Gründe zu hassen. Dass damit eine gefährliche Radikalisierung in Gang gesetzt wird, bleibt unberücksichtigt. Hier geht es nicht bloß um problematische Einzelfälle. Die sozialen Auswirkungen unserer veränderten Kommunikation zeigen sich im großen Maßstab und sind so komplex, dass wir sie kaum noch verstehen. Noch 2011 waren die westlichen Medien begeistert. Während des arabischen Frühlings erschienen Facebook und Twitter als die perfekten Werkzeuge, um den beteiligten arabischen Ländern Freiheit und Selbstbestimmung zu bringen. Für sie war jeder Smartphone-User unter 30 ein moderner, liberaler Demokrat. Heute wissen wir, das war zu kurz gedacht. Und vom hoffnungsvollen arabischen Frühling sind vor allem Kriege und eine Flüchtlingskrise inklusive politischem Rechtsruck geblieben. Das Internet als unser täglicher Begleiter scheint sich seitdem kaum verändert zu haben, doch durch das Datengeschäft der sozialen Medien hat sich die darunterliegende Struktur vollkommen verändert. Die Frage ist, wie sich das auf unser aller Leben und unsere Gesellschaft auswirken wird. Blink Nummer 2. Die Internetkonzerne wissen, was du getan hast, tust und tun wirst. Wir haben schon gesehen, dass du deine Gratis-Accounts mit Daten bezahlst. Sobald du dich bei einer Website anmeldest, unterschreibst du einen Vertrag, der besagt, dass du sie umsonst nutzen darfst und dafür deine Daten preisgibst. Was wird gesammelt? Die Antwort ist ganz einfach: Alles. Kein Klick ist unbedeutend genug, um nicht registriert zu werden. Und auch massig andere Daten, wie zum Beispiel deine Position oder die Uhrzeit, sind von Interesse. Mit dem Internet der Dinge, also dem Phänomen, dass sich virtuelle und physische Produkte untereinander vernetzen können, kommen weitere Details hinzu. So können beispielsweise moderne Zahnbürsten zu ihren Herstellern funken, wie oft und wie lange du dir die Zähne putzt. Wo das Problem dabei liegt? All diese Daten werden analysiert, um daraus hochauflösende Nutzerprofile zu kreieren. Dabei wird zum Beispiel jeder deiner Likes registriert, mit statistischen Daten anderer Nutzer abgeglichen und daraus Rückschlüsse auf deine Person gezogen. Das Liken des Wu-Tang-Clans etwa gilt als größter Indikator dafür, dass ein Nutzer heterosexuell ist. Diese Profile werden dann in praktischen Listen geordnet, die jeder kaufen kann. Solche Listen enthalten dann nach bestimmten Kategorien sortierte Profile wie beispielsweise leichtgläubige Rentner. Das Ganze ist aber nicht nur sehr lukrativ. Die Internetkonzerne gewinnen dabei auch an Macht. Und zwar nicht nur politisch, sondern über jeden Einzelnen. Facebook etwa führt mit unseren Profilen gerne unbemerkt Studien durch. 2012 wies eine davon nach, dass Facebook die Stimmung seiner User steuern kann, je nachdem, welche Posts es anzeigt. Wenn das Unternehmen will, kann es dich also ein bisschen unglücklicher machen, bevor es die Werbung für Stimmungsaufheller einblendet. Diese intime Kenntnis einzelner Konsumenten legt die Entscheidung wichtiger moralischer Fragen in die Hand eines Privatunternehmens. Was zum Beispiel tun, wenn die Daten suggerieren, dass sich jemand in den kommenden 3 Monaten wahrscheinlich das Leben nehmen wird? Angehörige informieren oder doch lieber Werbung schalten, die Glück verspricht? Ebenfalls besorgniserregend ist die Macht der Daten in der Politik. So wurde im Vorfeld zu Trumps Wahlkampf 2016 auf Facebook ein Online-Persönlichkeitstest angeboten. Wer ihn ausfüllte, lieferte seine Daten direkt an das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Die Analysten konnten darauf Trumps Wahlkampf entsprechende Ergebnisse anpassen. Das Ergebnis ist bekannt. Die Internetriesen sind also schon einflussreich genug, doch auch zahllose kleinere Akteure tummeln sich in den sozialen Netzwerken, um sich in Manipulation zu versuchen. Blink Nummer 3. Soziale Medien bieten die perfekte Grundlage für Fake News, Populismus und Clickbait. Der Begriff Fake News hat eine steile Karriere hingelegt. Und nicht nur in den USA, wo der Begriff geprägt wurde, sind die Auswirkungen zu spüren. Aber wie kommt es, dass wir plötzlich von Falschinformationen und Überschriften überflutet werden, die uns zum Klicken verführen wollen? Sagen wir einfach, lies weiter, denn es wird dein Leben verändern! Für solche und ähnlich reißerische Überschriften sind sich viele Anbieter im Online-Journalismus nicht zu schade. Denn ihr wirtschaftlicher Erfolg hängt von den Klickzahlen ab. Inhalte und Formate werden deshalb so ausgerichtet, dass sie möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Dazu werden Analyse-Tools benutzt, die zeigen, welches Potenzial bestimmte Themen oder Artikel gerade in den sozialen Netzwerken haben. In der Konsequenz schreiben alle über das Gleiche, anstatt selbst Schwerpunkte zu setzen. Die eigentlichen Inhalte werden dabei zunehmend zweitrangig. Laut einer Studie der Columbia University von 2016 haben 59% der User, die einen Artikel auf Facebook teilen, nur die Überschrift gelesen. Dass die Welt der Online-Nachrichten immer hysterischer wird, ist also kein Zufall. Und wer den Mechanismus einmal verstanden hat, kann ihn zum eigenen Vorteil nutzen. So lancierte zum Beispiel die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry geschickt den Hashtag Schießbefehl. Die Tagesschau berichtete damals über ihre Äußerung, man solle angesichts der unkontrollierbaren Flüchtlingszuströme an deutschen Grenzen auch über den Gebrauch der Schusswaffe nachdenken. Petry selbst erklärte nachher, provokante Aussagen seien in der aktuellen Medienlandschaft unerlässlich, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Funktionsweise des Online-Journalismus kommt Populisten also entgegen. Und diese haben sich in den letzten Jahren weiter professionalisiert. So hat die Seite BuzzFeed beispielsweise ermittelt, dass in der letzten Woche des Trump-Wahlkampfs im Jahr 2016 mehr Fake News geteilt wurden als Nachrichten von seriösen Seiten. Die Fake News waren fast ausnahmslos pro-Trump, die traditionellen Nachrichten mit höherem Wahrheitsgehalt tendenziell für seine Kontrahentin Hillary Clinton. Die bittere Wahrheit ist, Fake News sind gekommen, um zu bleiben. Und sie sind gekommen, um Wut, Empörung und Hass zu schüren, wie wir im nächsten Blink sehen werden. Blink Nummer 4. Hate Speech und Filterblasen sind logische Folgen von Social Media. Fragst du dich manchmal, woher kommt nur der ganze Hass in den Kommentarspalten? Von Idioten? Aber die gab es schon immer. Bloß produziert das Internet mit seinen Filterblasen immer noch mehr davon und verschafft ihnen obendrein auch noch mehr Einfluss. Soziale Medien sind der ideale Nährboden für Hassreden aller Art. Die Anonymität schützt vor Konsequenzen und sorgt dafür, dass gute Manieren und ein zivilisiertes Miteinander über Bord geworfen werden. Dank anonymer Foren wie 4chan gibt es sogar die Möglichkeit, sich zu gemeinschaftlichen Trollaktionen zu verabreden und koordiniert bestimmte Internetseiten oder Personen mit Hasskommentaren zu bombardieren. Und angesichts der in sozialen Medien florierenden Phänomene wie Cybermobbing und Hate Speech fragen sich viele, warum es überhaupt noch Kommentarspalten gibt. Schließlich sind sachliche Diskussionen dort inzwischen zur Seltenheit geworden. Die Antwort ist einfach. Kommentarspalten erhöhen erstens die Auffindbarkeit durch Suchmaschinen und zweitens die Verweildauer der Besucher auf der Seite, was wiederum die Werbeeinnahmen steigert. Daher liegt es auch nicht im Interesse von Facebook und Co., Hate Speech zu unterbinden, auch wenn deren Marketingabteilung etwas anderes behauptet. Obwohl die sogenannte Hassrede ihren Anfang oft in Filterblasen nimmt, entstehen letztere ironischerweise aus einem ganz anderen Gefühl, und zwar dem Bedürfnis nach Anerkennung und Zuwendung. Denn der Begriff Filterblase bezeichnet das Phänomen, dass wir online mit Personen und Medien umgeben sind, die tendenziell unsere Meinung teilen. Indem Algorithmen uns dann noch in beschriebener Weise das anzeigen, was wir sehen wollen, entsteht der Eindruck, die eigene Meinung sei die einzig geltende. Dass diese Meinung nicht unbedingt vernünftig ist, konnte der Autor am Beispiel seiner eigenen Mutter nachvollziehen. Er richtete ihr vor einigen Jahren einen Internetanschluss ein und musste nach wenigen Monaten feststellen, dass seine Mutter online zu einer pro-russischen Pegida-Anhängerin mutiert war, obwohl sie vorher eigentlich eher links eingestellt war. Doch sie machte die Erfahrung, dass nationalistische Posts mehr Likes, Kommentare und Freundschaftsanfragen brachten und bewegte sich daher mit ihren Postings immer mehr in diese Richtung. So gemütlich es in unseren Filterblasen auch ist, sind sie leider alles andere als harmlos. Immerhin haben sie die Macht, unbemerkt unsere Einstellungen zu verändern. Wie wir von Programmierern und Herstellern dazu verleitet werden, uns immer öfter in unsere Blasen zurückzuziehen, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 5. Soziale Medien machen süchtig und lassen uns viel Zeit mit Idioten verbringen. Spätestens, wenn wir das Smartphone mit aufs Klo und ins Bett nehmen, sollten wir uns ernsthaft fragen, ob das nicht etwas zu viel des Guten ist. Denn es ist genau das. Die Internetsucht führt nämlich dazu, dass wir mehr und mehr Zeit mit dem dummen Gewäsch anderer Leute verbringen und diese immer mehr Zuhörer bekommen. Unsere Internetsucht ist keineswegs ein Zufall, denn viele Websites, Medien und Plattformen sind darauf ausgelegt, uns abhängig zu machen. So gut wie jeder Artikel, jedes Feature und jede Plattform dient dazu, uns so lange wie möglich online zu halten. Von Gamification, also einem an Spiele angelehnten Design, bis hin zur Schürung der Angst, etwas zu verpassen. Im Fachjargon Fear of Missing Out oder kurz FOMO genannt. Den Herstellern ist jedes Mittel recht, um uns an den Bildschirm zu fesseln. Im Gegensatz zu anderen Süchten wie Alkoholismus oder Glücksspielsucht ist es so gut wie unmöglich, der Online-Sucht ganz zu entkommen, denn viele Dinge des täglichen Lebens lassen sich offline gar nicht mehr erledigen. So gibt es beispielsweise kaum noch Arbeitsplätze, die ohne Internet auskommen. Es ist also damit zu rechnen, dass wir in Zukunft eher noch mehr Zeit auf Internetplattformen verbringen, als wir es heute schon tun. Dabei ist die viele Online-Zeit nur ein Teil des Problems, der andere ist, dass wir viel zu viel davon mit Idioten verbringen. Dank sozialer Netzwerke kann sich jeder vernetzen und bekommt oft mehr Aufmerksamkeit, als er verdient. Wenn 1990 jemand in Delmenhorst dachte, die Erde sei flach, dann war er dumm und einsam. Wer das Gleiche 28 Jahre später denkt, ist immer noch dumm, aber er bekommt für seine Meinung täglich den Zuspruch einer riesigen Community und wird darin bestärkt, sie kundzutun. Auf diese Weise entwickeln wir uns zurück. Politische Korrektheit inklusive Gleichberechtigung und kultureller Aufgeschlossenheit waren seit der 68er-Bewegung gesellschaftlicher Konsens. Wer sich rassistisch oder frauenverachtend äußerte, bekam dafür höchstens von seinem Stammtisch Anerkennung. Das ist heute anders. Dank Filterblasen und der Vorliebe von sozialen Medien für Wutthemen werden dumme Aussagen gepusht, sodass sie mehr Sichtbarkeit bekommen, als sie verdienen. Diese Sichtbarkeit ist aber nicht nur online unangenehm, sondern hat auch Auswirkungen auf das echte Leben. So haben wir den Erfolg der AfD sicher zu einem guten Teil den sozialen Netzwerken zu verdanken. Blink Nummer 6. Social Media machen uns leider nur scheinbar social. Wenn man den Versprechen der sozialen Medien glaubt und die Zeit bedenkt, die wir damit zubringen, sollten wir uns vor lauter Austausch und sozialen Bindung eigentlich kaum noch retten können. Leider ist das Gegenteil der Fall. So sorgen sie zum Beispiel dafür, dass unsere Kommunikation verarmt. Immer mehr Menschen haben heute Angst davor, ein richtiges Gespräch zu führen. Anstatt zu telefonieren, schreiben sie lieber Texte. Mit der direkten mündlichen Kommunikation geht aber ein wesentlicher Teil unserer sozialen Bindung verloren. Der kurze Smalltalk mit deiner neuen Kollegin über das Wetter mag wenig gehaltvoll oder relevant sein, doch ihr bekommt einen Eindruck voneinander und baut Vertrauen auf, was wiederum die soziale Bindung stärkt. Ein weiterer Effekt von Social Media besteht darin, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sich verkürzt und wir zu Multitasking neigen. Kein Wunder, denn schließlich müssen wir parallel SMS, Mails sowie die verschiedenen Messenger und sozialen Netzwerke im Blick behalten. Das Ergebnis ist, dass sowohl Produktivität als auch die Zufriedenheit sinkt, während das Stresslevel kontinuierlich steigt. Auch in der jungen Generation, die eine Welt ohne neue Medien nie kennengelernt hat, erkennen wir, was uns verloren geht. Schüler suchen heute weniger Augenkontakt und reagieren weniger auf Körpersprache als noch vor einigen Jahren. Es sieht so aus, als ob unsere traditionelle Kommunikation langsam verkümmert und mit ihr leider auch die Empathiefähigkeit. So wurde für eine Langzeitstudie der University of Michigan die Empathiefähigkeit bei Studenten untersucht, etwa indem man sie fragte, ob sie mit Menschen Mitleid empfinden, denen es schlechter geht als ihnen. Das Ergebnis war, dass das Empathievermögen bei US-amerikanischen Studenten von 1980 bis 2010 um ganze 40% abgenommen hat, und zwar besonders dramatisch in den letzten Jahren der Studie. Die sozialen Medien machen ihrem Namen also keine Ehre. Anstatt uns miteinander zu verbinden, sorgen sie dafür, dass wir einsamer, gestresster und unproduktiver werden. Blink Nummer 7. Künstliche Intelligenzen und Algorithmen werden unsere Gesellschaft verändern. Ob in Richtung Utopie oder Dystopie, ist leider noch unklar. Bei all den Schattenseiten von Technologie muss es doch auch noch etwas Positives über den technischen Fortschritt zu vermelden geben. Gibt es tatsächlich? In Zukunft werden uns KIs sehr viel Arbeit abnehmen. Was die KIs sonst noch so anstellen werden und wovon wir ohne Arbeit leben sollen, sind dagegen noch offene Fragen. Zumindest werden wir noch mehr Zeit haben, uns gegenseitig in den sozialen Netzwerken zu folgen, denn ziemlich viele von uns werden durch umfassende Automatisierung keine Arbeit mehr haben. Sämtliche Bus-, Taxi- und Lieferfahrer sowie alle, die an irgendwelchen Bank-, Post- und Ticketschaltern arbeiten, aber auch Finanzberaterinnen und sogar Chirurgen. Sie alle werden über kurz oder lang von Robotern und KIs abgelöst. Wie wir damit umgehen, dass Roboter uns unsere Arbeit abnehmen und wer davon profitiert, ist eine komplexe Frage. Sollte zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden? Fest steht, dass dieses Problem einer breiten gesellschaftlichen Debatte bedarf. Während die fortschreitende Automatisierung mehr als wahrscheinlich ist, sind die Konsequenzen anderer technologischer Durchbrüche schwer abzusehen. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf ein paar der Szenarien zu werfen. Ray Kurzweil, der Director of Engineering bei Google, denkt etwa, dass schon bald künstliche Intelligenzen das Ruder übernehmen werden, die selbstständig weiterforschen, sodass die technische Entwicklung unser Vorstellungsvermögen bald überschreitet. Ob die KIs in dieser Vision dann zu dem Schluss kommen, dass sie die Menschen auch weiterhin brauchen, sei mal dahingestellt. Eine weitere zwiespältige Angelegenheit werden vermutlich auch weiterhin die Algorithmen, die uns schon jetzt viel zu gut kennen. Sie könnten in Zukunft zu allmächtigen Beratern werden, die uns zum Beispiel sagen, mit wem wir eine Partnerschaft eingehen sollen oder welches Hobby uns glücklich machen wird. Ob wir das wollen, ist ebenfalls eine Frage, die wir uns stellen sollten, bevor es soweit ist. Immerhin können wir uns aber auch auf etwas mehr Komfort freuen. So wie soziale Netzwerke heute schon umsonst sind, könnten auch Taxifahrten und andere Dienstleistungen gratis angeboten werden. Denkbar wäre, dass wir dann mit unserer Aufmerksamkeit bezahlen, etwa indem wir uns während der Fahrt Werbefilme ansehen. Die Zukunft bleibt also ungewiss und ist naturgemäß kaum vorherzusagen. Jedoch sollten wir anfangen, die Mechanismen von sozialen Medien besser zu verstehen, sie kritisch zu betrachten und bewusst zu entscheiden, wie tief wir sie in unser Leben und unseren Alltag eindringen lassen wollen. Blink Nummer 8. Gehe öfter mal offline, um gedanklich unabhängig zu bleiben. Die oben aufgeführten Zukunftsaussichten sind recht düster. Doch so wenig du als Einzelperson beeinflussen kannst, welche Rolle soziale Medien in der Gesellschaft spielen werden, umso mehr kannst du dafür sorgen, im Geist möglichst unabhängig zu bleiben. Um etwas Abstand zwischen dich und den gefährlichen Social-Media-Zirkus zu bringen, gibt es verschiedene Dinge, die du ab sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Schone dein Gehirn. Unser Kopf ist nicht dafür gemacht, alle 20 Sekunden von einer neuen Nachricht unterbrochen zu werden. Um dir deine Denkfähigkeit zu erhalten, solltest du für Ruhepausen sorgen. Es ist zum Beispiel sinnvoll, deine E-Mails nur zweimal am Tag zu checken. Lass dein Telefon auch mal zu Hause. Stell es auf Flugmodus, wenn du konzentriert arbeiten willst, und nimm dir auch mal ein paar Minuten, um ganz einfach nichts zu tun oder aus dem Fenster zu schauen. Dein Gehirn braucht solche Momente des Leerlaufs. Pass auf deine Daten auf. Mach dir bewusst, was du jeden Tag an Internetkonzerne verschenkst. Dass dein Messenger-Account gehackt wird und deine Nacktfotos an die Öffentlichkeit dringen, ist nur das Worst-Case-Szenario. Lass auf keinen Fall Abhörstationen wie Alexa in deine Wohnung. Frag dich bei jedem Foto, ob du es wirklich unbedingt posten musst. Sei einfach so sparsam wie möglich mit deinen Daten. Sei dir bewusst, dass du dich in einer Filterblase befindest. Was in deiner Timeline steht, ist nicht die einzige Sichtweise auf die Welt und auch nicht zwingenderweise die richtige. Fake News schaffen es auch auf deinen Bildschirm. Sei also skeptisch, überprüfe Quellen und Plausibilität, bevor du dir eine Meinung bildest. Sprich mit deinen Mitmenschen. Wann immer es geht, verzichte auf den Chat und ruf lieber an oder triff dich am besten persönlich mit den Leuten. Messenger geben uns das Gefühl, die Kommunikation sei einfacher und schneller, doch wir vergessen dabei gerne, wie viel Zwischenmenschliches dabei verloren geht. Mit diesem kleinen Katalog an Vorsichtsmaßnahmen wirst du zwar nicht den Lauf der Welt ändern, aber immerhin wirst du in die Lage versetzt, ihn mit kühlem Kopf zu beurteilen und selbstständige Entscheidungen zu fällen. Und ganz nebenbei wirst du dich auch noch besser fühlen. Dank besserer Konzentration und weniger Idiotie auf Twitter, Facebook und Co. Das waren die Blinks zu Das Internet muss weg von Schlecki Silberstein. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass soziale Netzwerke Daten abgreifen und akribisch Nutzerprofile zusammenstellen, die sie dann zu Werbezwecken an andere Unternehmen verkaufen. Ihre Angebote sind also nur scheinbar umsonst. Zudem manipulieren sie uns und sorgen dafür, dass sich Hass, Fake News und Populismus in unserer Gesellschaft ausbreiten. Denn Wut bringt Klicks und Klicks bringen Geld. Da wir durch die Nutzung sozialer Medien nicht nur süchtig werden, sondern uns auch in eine Filterblase begeben, sollten wir uns alle überlegen, wie viel wir sie nutzen und wie wir unsere geistige Unabhängigkeit bewahren. Und hier noch einen Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Finde heraus, ob du abhängig bist. Von der Bushaltestelle bis ins Bett. Facebook, Instagram und Snapchat sind in unserem gesamten Tagesablauf vorgedrungen. Wenn du auch dein eigenes Internetverhalten hinterfragst, dann absolviere online mal den Internet-Addiction-Test. Er hilft dir mit wenigen konkreten Fragen herauszufinden, ob du schon süchtig bist. Sich diese Tatsachen einzugestehen, ist der erste Schritt, dein Suchtverhalten in den Griff zu bekommen. Gefällt dir, was du hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com.